Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Normalerweise hören Sie an dieser Stelle im Deutschlandfunk-Interview der Woche Gespräche mit Spitzenpolitikern aus Europa, dem Bund, aus den Ländern. Heute ist unser Gesprächspartner Professor René Gottschalk. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt und als Virologe auch ein wissenschaftlicher Experte für SARS-Viren, also dem Virus, das uns zurzeit in der Covid-19-Epidemie alle beschäftigt. Guten Tag, Herr Professor Gottschalk. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben in diesen Tagen für uns.
Guten Tag, sehr gerne.
Sie hören das, wir sprechen über eine Telefonverbindung. Wir haben versucht, noch eine bessere Leitung aufzubauen. Das ist uns nicht gelungen und das gehört auch zu diesen Erfahrungen dieser Tage, dass nichts genauso funktioniert, wie man das sonst gewohnt ist. Wir haben im Deutschlandfunk vor 2 Wochen eine Podcast-Reihe gestartet, in der wir regelmäßig mit Akteuren an der Front sozusagen des Kampfes gegen Corona sprechen, mit Pflegern, Ärztinnen, Personen in kommunalen Behörden, einer Landrätin, einer Bürgermeisterin. Diese Reihe heißt Alltag einer Epidemie. Wie sieht das bei Ihnen im Gesundheitsamt Frankfurt aus, Herr Professor Gottschalk? Gibt es da überhaupt so etwas wie einen Alltag im Ausnahmezustand?
Naja, jeder Tag ist natürlich ein Alltag, auch wenn er unter besonderen Vorzeichen steht. Also wir sind jetzt hier im Gesundheitsamt Frankfurt am Main, ist ja eines der größten in Deutschland, seit mittlerweile gut 3 Wochen so aufgestellt, dass das gesamte Amt, also wir reden von insgesamt 250 Mitarbeitern, sich ausschließlich um den Seuchenschutz kümmern. Wir haben unsere gesamten Angebote, ob das nun Einschulungsuntersuchungen für kleine Kinder sind, die in die Schule wollen, oder ob das amtsärztliche Untersuchungen sind, haben wir runtergefahren, mussten wir runterfahren. Und nur noch einen rudimentären Anteil für Notfälle stellen wir da zur Verfügung. Alle anderen Mitarbeiter arbeiten im Seuchenschutz.
Was beschäftigt Sie jetzt ganz besonders? Wo ist da der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Also ganz vordringlich ist natürlich immer die Arbeit am Flughafen, weil Frankfurt komischerweise immer angeflogen wird, insbesondere mit problematischen Rückkehrerflügen, zum Beispiel von Kreuzfahrtschiffen, die landen alle in Frankfurt. Und das ist für mein Team und für mich natürlich eine besondere Herausforderung, weil am Flughafen nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten kann. Sie müssen eine besondere Expertise haben, sie müssen einen Flughafenausweis haben, sie müssen Erfahrung haben. Das ist natürlich alles anders als zum Beispiel Arbeiten im Krankenhaus. Dann haben wir natürlich viele, viele Nachverfolgungen von Personen, die getestet wurden, und wir bekommen leider nur rudimentäre Angaben zu ihren Personendaten. Das heißt, ein Großteil des Teams sitzt nur da und versucht herauszubekommen, wo die Person dann lebt, ob sie in Frankfurt wohnt oder ob sie außerhalb wohnt, sodass wir dann das Testergebnis, das von irgendwoher kommt, denen mitteilen können.
Ja, wenn man über Tests spricht, dann hören wir ja immer wieder, das wird auch in der Zukunft, wenn es dann mal vielleicht gelungen ist, die Kurve wirklich deutlich abflachen, ein ganz entscheidender Faktor sein. Viel testen und dann aber auch eine erfolgreiche Nachverfolgung. Wir hören ja auch immer wieder, dass das ein wesentlicher Teil der Erfolge war, die man in Südkorea erzielt hat, auch mit viel personellem Aufwand. Mit Blick auf die Zukunft, fühlen Sie sich da hinreichend ausgestattet, um den Erwartungen nachzukommen, die da an Sie gerichtet werden?
Ja, da muss man schon klar sagen, es müssen alle Anstrengungen von allen Seiten, insbesondere von der Politik, wahrgenommen werden, um genügend Materialien erstmal herbeizuschaffen, dass diese Tests auch alle durchgeführt werden können. Wir sind jetzt gerade hier in Frankfurt in einer relativ komfortablen Lage, aber das lässt sich natürlich nicht ohne Gefahr ausweiten. Also es muss sichergestellt sein, dass die Abstrichröhrchen überhaupt schon mal da sind. Was nutzt Ihnen der beste Test, wenn Sie gar kein Testmaterial bekommen, weil es an solchen Sachen mangelt?
Wie sind denn da die Bestände im Moment? Wie lange reichen die? Und ist das realistisch zu sagen, man weitet dann die Testkapazitäten in der Zukunft auch nochmal deutlich aus?
Wie gesagt, hier, ich kann jetzt nur von Frankfurt reden. Da sind wir noch in einer relativ komfortablen Lage, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese ganzen Testkapazitäten über Deutschland verteilt tatsächlich über eine längere Zeit ausreichen würden. Also auf der einen Seite der Wunsch, Tests auszuweiten, auf der anderen Seite das Problem, dass man nicht genügend Material hat, auch nicht genügend Personen, die jetzt erstmal damit umgehen können, das muss im Prinzip als wichtigster Punkt auf der Agenda bearbeitet werden.
Der Bund hat sich ja mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes letzte Woche eine zusätzliche Kompetenz geschaffen, knappe Medizinprodukte, und da gehören wahrscheinlich auch die Dinge dazu, die Sie jetzt genannt haben, zentral zu verteilen, möglicherweise auch an Brennpunkte mal. Da geht es dann auch natürlich um die knappen Güter, Masken, Beatmungsgeräte. Wie erleben Sie das? Was kommt da im Moment bei Ihnen an? Und wie verteilen Sie dann das, was bei Ihnen eingeht, auch wieder weiter?
Also zunächst mal ist das natürlich ein richtiger Schritt. Es muss zentral sichergestellt sein. Und das, denke ich mal, zentral bedeutet in dem Fall von der obersten Bundesbehörde, dass genügend medizinisches Material da ist. Erste Erfolge sind da auch schon erzielt worden. Es sind zum Beispiel Schutzmasken geliefert worden an die Bundesländer. Und das kommt dann auch bis zu uns im Gesundheitsamt an. Und wir haben hier einen Algorithmus. Das heißt, wir wissen, wie groß die Krankenhäuser sind, wie viele Patienten versorgt werden. Und danach verteilen wir diese Masken.
Wie ist das bei Ihnen? Erklären Sie einfach mal, wie Sie das verteilen. Wir haben gehört von Gesundheitsämtern in Nordrhein-Westfalen etwa, die dann niedergelassene Ärzte auf einen Autobahnparkplatz rufen und dann fährt ein Lieferwagen vor und gibt Nasen-Mund-Schutz aus. Wie läuft das bei Ihnen in Frankfurt?
Das läuft hier glücklicherweise anders. Wir haben in Frankfurt am Main den Verwaltungsstab einberufen. Das ist im Prinzip der Stab, der für die Organisation von solchen kompletten Problemen zur Verfügung steht mit allen beteiligten Ämtern. Und wenn wir dann ein Kontingent an Masken zum Beispiel haben, dann wissen wir ja zum Beispiel, wie viele Krankenhäuser gibt es, wie viele Alten- und Pflegeheime gibt es, wie viele notwendige Masken werden gebraucht im Bereich der Drogenhilfe. Und das sagen wir dann, so und so viele Masken müssen da und dahin gehen. Und dann wird das von unserer Branddirektion hier auch verteilt. Das klappt wunderbar.
Was diese Masken angeht, haben wir ja in den letzten Wochen auch ganz unterschiedliche Einschätzungen gehört. Da hat sich ja etwas gewandelt. Das ist ein großes Thema auch in der Bevölkerung geworden. Mir sitzt jetzt, das können Sie nicht sehen, weil ich in Berlin in unserem Funkhaus in einem Studio sitze. Sie sind in Frankfurt in Ihrem Büro und hinter einer Glasscheibe im Studio sitzt unsere Tontechnikerin Sonja Riebel und die hat eine schicke schwarze Mund-Nasen-Maske auf. Was hilft ihr das?
Ja, die Farbe weiß ich jetzt nicht. Schwarz würde ich eher nicht tragen. Grün wäre gut für die Hoffnung. Aber die Diskussion um die Masken ist ja wirklich jetzt offen geführt worden. Und vor allem viele Menschen, die meinen, da auch einen Beitrag leisten zu dürfen, leisten den auch und werden auch medial immer sehr präsent dargestellt. Man hat festgestellt, während der SARS-Pandemie, und da kenne ich mich recht gut aus, weil ich meine Bildschrift darüber gemacht habe, dass das Tragen der Masken in den asiatischen Ländern, und ich war selbst in dieser Zeit in Hongkong, da hat jeder eine Maske getragen. Die meisten Masken waren selbstgemachte Masken, logischerweise. Aber der große Vorteil ist nicht, dass ich mich mit der Maske selber sehr gut schützen kann, sondern dass, wenn ich infiziert bin und eine Maske trage, dass ich den anderen schütze. Und das ist ein Wesen sozusagen der asiatischen Bevölkerung, dass die viel mehr drauf dringen, dass sie andere Menschen in keiner Weise irgendwie belästigen oder gar eine Krankheit zuführen. Und da hat die Maske absolut ihren Sinn. Also vor allem, wenn jemand positiv ist und das möglicherweise gar nicht weiß, dass er seine Tröpfchen zum Beispiel, die beim Reden, beim Husten, beim Niesen entstehen, in ganz abgemilderter Form, also in geringerer Menge an seine Mitmenschen abgibt. Und deswegen würde ich gerade das für sinnvoll erachten. Und diese ganzen Anleitungen zum Bau von Masken, zum Selbermachen von Masken, haben da durchaus ihren Sinn. Es gibt viele, die sagen, es gibt keine Evidenz dafür, dass das was bringt. Das sehe ich nicht so ganz. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit, die hat ein Herr Loh geschrieben im guten Journal. Und er hat gesehen, dass es mit dem Tragen der Masken alle respiratorischen Infektionserkrankungen, die es gibt, also Influenza, Parainfluenza und verschiedene andere noch, dass die abgenommen haben in dieser Zeit. Mhm. Dazu gehört auch SARS.
Das Deutschlandfunk-Interview der Woche mit dem Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt, mit Professor René Gottschalk, Leiter der Behörde und Virologe. Wir haben es gerade gehört, habilitiert zu diesem Thema der SARS-Viren, zu denen auch das Coronavirus gehört. Wir haben am Thema Masken ja jetzt erlebt, dass sich da auch Einschätzungen ändern, dass sich da Empfehlungen auch erst im Laufe der Zeit herauskristallisieren. Das alles ist ein Teil einer Diskussion, zu der auch die Frage gehört, wie waren Bund und Länder, Kommunen eigentlich darauf vorbereitet? Wurde die Gefahr rechtzeitig erkannt? Sie haben die Stadt Frankfurt von Anfang an beraten, qua Amt, qua ihrer Expertise, wurden auch kritisiert, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten die Gefährlichkeit des Virus unterschätzt, Corona mit einer einfachen Grippe verglichen. Hätten sie rückblickend deutlicher warnen müssen?
Nein, das sehe ich nicht so. Also Sie haben völlig recht. Ich werde auch sehr stark kritisiert. In bestimmten Zeitungen steht drin, dass ich sage, das wäre ein einfacher Schnupfen. Das habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, man muss diese Erkrankung ernst nehmen. Wenn man meine ganzen Interviews, und das waren sehr viele, mal zurückverfolgt, wird man das auch finden. Ich habe aber gesagt, dass es für viele sich in der Größenordnung eines Schnupfens oder grippalen Infektes abspielt. Und das ist völlig richtig. Nach wie vor ist die Influenza für mich mindestens mal genau so gefährlich wie diese Pandemie. Also das ist das eine.
Darf ich da mal einhaken? Die Influenza-Welle ebbt ja jetzt ab. Und ich habe nochmal nachgeschaut, jetzt am Ende dieser Influenza-Welle zählt das Robert-Koch-Institut 181.000 Fälle in Deutschland, 377 Todesfälle durch die Influenza-Epidemie. Das ist doch eine vollkommen andere Dimension als das, was wir jetzt mit Corona erleben und was uns da wahrscheinlich noch bevorsteht.
Also bei den 377 Todesfällen gebe ich Ihnen recht. Das ist momentan ein Drittel. Aber ich kenne die Zahl, dass von der 40. Kalenderwoche 2019, da beginnt das eigentlich immer, die Überwachung mit der Influenza-Saison bis zur 13. Kalenderwoche 2020. Jetzt geht man davon aus, dass die Influenza-Welle rum ist, dass 4,2 Millionen Personen wegen Influenza eine Haus- oder Kinderarztpraxis aufgesucht haben. Also das sind natürlich erstmal so Zahlen, die sehr unsicherheitsbehaftet sind. Die haben nicht alle eine Influenza, ist ganz klar. Aber die Zeit passt eben dazu zusammen, dass wir jetzt die sogenannten respiratorischen Erkrankungen haben. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, in der Influenza-Welle 2017, 2018 hatten wir 25.000 Influenza-Tote. 25.000. Und das war für uns ein wirklich schwieriges Jahr, auch gerade in Frankfurt. Wir haben teilweise auf den Intensivstationen keinen Platz mehr gehabt. Wir mussten Patienten in andere Landkreise fahren, um sie entsprechend unterbringen zu können. Unsere speziellen Beatmungssysteme, man nennt das ECMO-Beatmung, das ist eine extrakorporale Beatmung, waren voll belegt. Das ist aber auch eine andere Hausnummer. Das ist 25 Mal fast so viel wie das, was wir jetzt an Todesfällen haben. Also die Influenza
zu unterschätzen. Was wir jetzt haben, aber natürlich, die Influenza zu unterschätzen. Vielleicht war es immer eine unterschätzte Krankheit, weil man sich daran gewöhnt hat. Und trotzdem bleibt doch das, was uns jetzt mit Blick auf die Covid-19-Epidemie vorhergesagt wird, auch noch für die kommenden Wochen, eine so andere Dimension ist, dass deswegen auch in einer ganz anderen Art und Weise Verhaltensänderungen, Einschränkungen des öffentlichen Lebens durchgesetzt wurden.
Ja, also erstmal warten wir es natürlich mal ab, wie es sich wirklich entwickeln wird. Ich hoffe, dass es nicht zu diesen apokalyptischen Szenarien, die jetzt vorhergesagt werden, kommt. Ich sehe in Frankfurt, dass wir einen moderaten Anstieg haben, aber ich sehe auch, dass wir in Frankfurt eine momentan wirklich entspannte Bettenkapazität haben. Das kann sich durchaus ändern, überhaupt keine Frage. Wir haben das sehr genau im Blick und wir sind hier in Hessen in der Lage, für jeden Landkreis, für jede kreisfreie Stadt sofort sagen zu können, wie sie die Bettenkapazität auf Normalstationen, auf Intensivstationen, mit Beatmung, ohne Beatmung. Das gibt es in Hessen deswegen, weil wir ein Tool entwickelt haben, das heißt interdisziplinärer Versorgungsnachweis oder auch IVENA kurz genannt, wo jeder Landkreis angeschlossen ist, jede Leitstelle ist angeschlossen. Das ist natürlich klasse und das Ganze in Realtime. Deswegen können wir genau über die Situation Auskunft geben. Was Aber ein entscheidender Nachteil ist an der jetzigen Situation, da komme ich wieder zurück auf Ihre vergangene Frage, Ihre vorletzte Frage ist, dass es natürlich momentan alles sehr, sehr schlimm aussieht. Aber wir haben ja überhaupt keinen Überblick darüber, wie verbreitet diese Erkrankung in der Bevölkerung wirklich ist. Wir testen Patienten, die Symptome haben. Wir testen vor allem Patienten, die schwer erkrankt sind. Und damit bekommen wir Todesfallzahlen, die natürlich erstmal erschreckend sind. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer geben wird in der Bevölkerung, davon geht jeder aus, dann ist auch klar, wenn ich einen Todesfall habe unter 1000 Patienten, dann habe ich eine relativ hohe Todesrate von 1 Promille. Oder wenn ich eine gehabt von einem Todesfall in 100%, dann habe ich eine Todesrate von 1%. Aber wenn die Bevölkerung, die betroffen ist, bereits 100.000 oder 1 Million ist, dann ist diese Todesrate für den Einzelnen natürlich genauso beklagenswert, aber für die Summe in der Statistik ist das eben weit unter dem, wie es bei einer Influenza ist. Und das können wir erst sagen, wenn wir wirklich sicher auch feststellen können, wie viele Patienten, wie viele Gesunde da auch schon das gar nicht gemerkt haben, in der Bevölkerung betroffen.
Aber es ging ja von Anfang an immer auch um die Frage der Projektion, um die Frage dessen, was lässt sich aus den akuten Zahlen, auch wenn sie nur möglicherweise Indizien für die tatsächliche Ausbreitung der Krankheit sind, was lässt sich daraus für die Zukunft abwiegeln? Sie haben Ihre Interviews in den früheren Phasen der Epidemie angesprochen. Ich zitiere mal aus einem Anfang März, 2. März, auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums veröffentlicht ein Interview mit Ihnen unter der Überschrift »Keine Panik«. Sie werden da zitiert dann mit den Sätzen »Wir werden das gut hinter uns bringen«, »Der Bund brauche keine zusätzlichen Kompetenzen«, »Für Schulschließung gäbe es zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass«. 2 Wochen später waren dann bundesweit die Schulen zu, 3 Wochen später wurden massive Gesetzesänderungen verabschiedet, um dem Bundesgesundheitsministerium neue Durchgriffsrechte und Regelungskompetenzen zu geben. Waren also nochmal gefragt, Ihre Einschätzungen da doch zu beschwichtigend oder ist nach Ihrer Ansicht die Politik da in einen Aktionismus-Überbietungswettbewerb eingetreten?
Also das ist natürlich eine ganz heikle Frage. Zunächst mal die Dynamik der Ausbreitung. Die hätte ich in dieser Weise auch so nicht eingeschätzt. Das gebe ich offen zu, aber da bin ich in guter Gesellschaft. Die hat auch anfänglich der Herr Drosten anders gesehen.
Aber andere Kollegen haben Sie deutlicher gesehen und haben Ihnen ja auch sehr früh vorgeworfen, das zu unterschätzen.
Naja, damit kann ich leben. Aber ich denke, also gerade wenn man so Bewertungen abgeben soll zu einer solchen Ausbreitung, da muss man sich erstmal an die Sachlagen halten, die man vorfindet. Man muss natürlich auch bewerten können, die Zahlen, die man hat und die Zahlen, die damals zur Verfügung standen, die ließen das nicht zu. Es kommt noch was weiteres hinzu. Wir haben 2005 unseren ersten damals Grippe-Pandemieplan geschrieben. Der wurde 2012 aktualisiert und wenn man diesen Plan sich hervornimmt, den habe ich hier gedruckt vorliegen, dann stellt man fest, dass alles das, was jetzt gekommen ist, an Maßnahmen, an einschneidenden Maßnahmen, da auch drin steht. Nun ist es keine Grippe, es ist SARS-CoV-2, aber wir schreiben genauso in diesem kommunalen Pandemieplan für Frankfurt am Main, dass man das machen kann. Der einzige Unterschied ist der, dass die Maßnahmen, die wir damals da reingeschrieben haben, dass wir davon ausgegangen sind, das wird nach Rücksprache mit uns gemacht. Also wir würden diese Maßnahmen empfehlen. Jetzt ist es aber so, dass diese gesamten einschneidenden Maßnahmen letztlich von der Politik entschieden wurden. Das muss gar nicht falsch sein. Aber es ist so, das werden Sie wahrscheinlich auch bemerkt haben, dass obwohl China zum Beispiel seine Gefahrensituation runtergestuft hat und jetzt völlig gelockert hat, der Ausbruch in anderen Ländern war und die Länder natürlich dann nach und nach sich alle angeglichen haben. Jetzt haben wir eine Ausgangsbeschränkung, wir haben sogar Ausgangssperren in manchen Bereichen, wir haben Schulschließungen, ob die in diesem Kontext sinnvoll sind, ob sie die Pandemie, es ist ja eine Pandemie, zum Stehen bringen werden, das hat ganz andere Ursachen. Also diese Pandemie würde auf jeden Fall zum Stehen kommen. Das ist überhaupt
aber
keine
um welchen
Frage.
Preis? Das ist ja die Frage. Ich höre da aber jetzt eine Skepsis raus, ob diese Maßnahmen in dieser Schärfe, in der Massivität, wie wir sie jetzt erleben, angemessen sind. Schauen wir mal auf die Bewertung der Maßnahmen. Die Bundesregierung hat ja jetzt einen Maßstab für sich entwickelt. Sie sagt, sie rekurriert auf die Zahlen der Dynamik, also die Verdopplung der Neuinfektionen. Anfangs 10 Tage als Ziel genannt, jetzt ist man bei 12 bis 14 Tage. Die 10 Tage sind ja jetzt erreicht als Verdopplungswert. Würden Sie sagen, es ist jetzt danach gemessen, auch an der Zeit schon über Lockerungen zu sprechen?
Zunächst mal, da ist keine Schärfe drin. Ich sage ja, ob die Maßnahmen richtig sind oder falsch sind, wer sie empfohlen hat, sei da völlig dahingestellt. Die Maßnahmen sind jetzt da und sie werden auch Erfolg zeigen. Überhaupt keine Frage. Ob die angemessen sind, effizient und ob sie zu dem Zeitpunkt jeweils richtig waren, das wird man erst im Nachhinein sagen können. Das kann ich nicht beurteilen, das können andere nicht beurteilen. Das wird man erst sehen, wenn man in der Summe diese Pandemie hinterher aufarbeiten wird.
Aber Sie werden ja jetzt wahrscheinlich auch in Frankfurt gefragt, können wir lockern? Wie beurteilen Sie das als Fachmann? Was ist Ihr Rat dann?
Ich würde da jetzt genauso wenig dazu raten, zu lockern, wie das andere auch tun. Ich würde auch denken, erstmal soll man die Osterfeiertage abwarten und gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Also es deutet erstmal sehr wenig darauf hin, dass wir gleiche Verhältnisse bekommen wie in Italien oder in Spanien. Es gibt viele Gründe, die zu nennen sind, warum das dort so schlimm abgelaufen ist. Das glaube ich bei uns nicht, aber wir werden relativ bald sehen, wie der Trend ist. Und dann, wenn dieser Trend sich stabilisiert, dann kann man wirklich drüber nachdenken, dass man diese ganzen Einschneidungsmaßnahmen auch wieder lockert, im Sinne einer Stotterbeschleunigung, so würde ich es mal nennen, weil Sie können nicht mit einem Schlag sagen, heute hebe ich alles auf, alle Schulen sind wieder offen, alle Geschäfte, Restaurants und so weiter und so fort. Das wäre fatal. Es ist witzigerweise viel einfacher, einen kompletten Shutdown zu machen, als hinterher alles wieder anzufahren. Das muss mit Bedacht, mit Augenmaß erfolgen. Arbeiten wir auch dran. Da arbeitet die Landesregierung dran. Ich denke, auch da wird es gute Lösungen geben.
Letzte Frage, Herr Professor Gottschalk. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass Sie eigentlich vorhatten, nächstes Jahr zumindest das Amt als Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt abzugeben, mit Blick auf Ihr Alter als Wissenschaftler noch weiterzumachen. Würden Sie es wagen, vorauszublicken, wenn Sie da mal aufhören im Gesundheitsamt Frankfurt nächstes Jahr irgendwann? Wie wird die Lage dann sein?
Also wenn ich nächstes Jahr aufhöre, dann wird das ausgestanden sein. Da bin ich eigentlich sicher. Ich bin bei dieser Pandemie schon öfter jetzt mit meinen Prognosen daneben gelegen. Das ist einfach so, da stehe ich auch zu. Aber ich habe mich versucht, immer nach der Faktenlage zu orientieren. Aber nächstes Jahr, das wird im Juli 2021 sein, da gehe ich davon aus, dass ich in Ruhestand, zumindest was das Amt hier angeht, gehen kann.
Dann hoffen wir, dass Sie in diesem Fall recht behalten. René Gottschalk, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute in Frankfurt.
Sehr gerne. Vielen Dank.